Ja, meine Lieben, wir haben das letzte Mal die Geschichte von Urwa und Afra gehört. Also das heißt, die Geschichte, aus der dann die Erzählung von Florian Blanchefleur entstanden ist. Also das war eine arabische Erzählung, kommt aus dem Arabischen, also von einem Araber allerdings, der das in Persien auch geschrieben hat. Und es gibt jetzt noch eine zweite Geschichte von einem Perser namens Ayuki, heißt er, Ayuki, und über den ist praktisch nichts bekannt. Man kennt nur sein Werk, und das heißt eben Warka und Gulscha. Das ist sozusagen seine Bearbeitung dieses arabischen Stoffes von Urwa und Afra, läuft aber doch wieder durchaus anders. Also es sind Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede. Und ich habe mir gedacht, weil die Geschichte eigentlich sehr schön ist. Sie ist relativ lang, also im Vergleich, die letzte war. Es ist ein schönes Büchlein, ja. Es ist in einem einzigen Originalmanuskript überliefert. Das ist heute im Topkapi-Museum in Istanbul. Das hat 71 Illustrationen dabei. Da sind einige davon drinnen, ja.
Was sagt das jetzt? In Istanbul ist das Original.
Ist das Original, ja. Ist das Original. Es ist also nur in dieser einen Ausgabe ursprünglich überliefert. Es gibt dann natürlich Nachdrucke und so. Also Faksimiles und dergleichen. Aber Original gibt's nur das aus der Zeit. Und es ist entstanden ungefähr im 11. Jahrhundert. Also etwas später, also fast ein Jahrhundert später als die arabische Vorlage, weil die arabische Vorlage ist so im 10. Jahrhundert ungefähr. Und er beruft sich ausdrücklich auch auf diese Vorlage. Und die war damals sehr beliebt, auch weil sie sehr viel das Leben beschreibt, der Nomaden einerseits, also der Araber, andererseits aber auch das prächtige Palastleben. Also es spielt dann der König von Syrien, spielt eine große Rolle. Also das spielt dann in Damaskus und dort am Hof des Königs sozusagen. Und diese Schilderungen sind alle sehr farbig irgendwo. Also vielleicht, wenn du mir es kurz einmal beugst, dann hätte ich nämlich gerne einmal so die Einleitung. Wer macht eine Einleitung einmal, wo er das erzählt? Dann ganz zum Schluss, bevor die letzte Szene sozusagen kommt, die eigentlich ganz neu ist, die in der Vorlage nicht vorkommt und mit dem will ich aber jetzt gar nicht vorgreifen, aber dazwischen schiebt er dann auch noch was Persönliches ein eigentlich, also wie arm doch ein Dichter ist und so weiter. Aber er fängt an: wertvoller als aller Reichtum und Besitz ist die schöne Rede, wertvoller als eine gefüllte Schatztruhe. Dem Redner ist sie das einzige Gut und dem Menschen die einzige Zierde. Von Weisen vernimmt sie, lausche, denn vom Himmel kommt nichts hernieder, außer dem Reden. Es lockt den Sterblichen in die himmlischen Sphären und ebnet die Berge zu Wüsten. Hässliches wandelt es dir in Gutes und weist den Weg ins Paradies. Ist das schön?
So schön.
Ist das schön?
Ja, sehr.
Das in dem Stil geht das. Es ist eine sehr gute Übersetzung, finde ich, also die das sehr gefühlvoll überbringt. Also dieses bildhaft Lebendige eigentlich, das in dem Persischen drinnen liegt. Das ist nämlich wieder, das Arabische ist viel, mehr Arabeske halt. Also schon sehr, sehr verziert und geschnörkelt, aber da ist noch viel mehr Bild und Leben drin, meinem Empfinden nach. Ich kann es aber auch nicht nach der Übersetzung beurteilen, gestehe ich, weil ich kann weder Arabisch noch Persisch. Das wäre natürlich schön, dann könnte man das auch uns anschauen, aber leider.
Heißt das Buch selber Ayusha?
Ayuki ist der Dichter, genau. Ayuki und Varka und Gulsha. So, jetzt gebe ich das wieder.
Bitte. Und das ist nicht vergriffen.
Das bekommt man, ja. Das bekommt man. Ich glaube zwar, ich habe es antiquarisch bekommen, aber das müsst ihr jetzt dann schauen, ob es regulär zu kriegen ist oder nur antiquarisch. Das weiß ich jetzt nicht sicher. Es könnte sein, dass es nur antiquarisch ist, aber da hat es genug gegeben. Und hat 2-3 Euro gekostet oder was. Da gibt es, also aus der Manesse, die haben schöne Ausgaben von solchen Sachen. Ja. Ich finde das sehr liebevoll gemacht irgendwie. Und es ist würdig der Geschichte irgendwo.
Entzückende Bilder sind das.
Ja. Und das, es schildert also dieses orientalische Lebensgefühl irgendwie total gut. Und dieser immense Liebesimpuls, der da drinnen ist, oder dieses Ringen damit, das ist als Liebe, als eine Seelenkraft einfach. Das ist ganz, ganz stark und so, so fein nuanciert und so. Die Bilder sind einfach sehr schön und sehr, sehr rein eigentlich. Also auf das längst total wert. Und, aber trotzdem, diese ganzen Gefühlsschattierungen und alles, was man durchmacht, das ist sehr, sehr schön beschrieben drinnen. Und das ist eben der Impuls, der aber dann letztlich auch hineinkommt, ja dann in den Minnesang irgendwo. Also das ist stark von dem beeinflusst, in Wahrheit. Also der Impuls kommt letztlich von dort. Und über Spanien eben dann Südfrankreich geht das auf, weil nicht zufällig sind die ersten Trovadores. Trovadores nennen sie es im Süden, oben werden es dann die Troubadours, aber unten sind es die Trovadores. Das kommt eigentlich von diesem morgenländischen Impuls, also dass da so stark dieses Liebeselement drinnen ist, aber es wird dann natürlich wieder einen Schritt weiter verwandelt. Und das ist nur diese spezielle christliche Nuance dann kriegt. Weil die ist nicht wieder christlich, überhaupt nicht, aber halt auch nicht dezidiert christlich. Es ist einfach, es ist dieses Erleben, Liebe als Seelenkraft in allen Nuancen im Grunde. Das ist der Inhalt und das besingen sie rauf und runter. Also es gibt neben diesen beiden Geschichten noch etliche andere, die ganz ähnlich von der Thematik sind. Da könnte ich noch 4-5 ohne weiteres bedeutsamere herausziehen, die auch sehr ähnlich und sehr verwandt sind mit dem. Naja, dann erzähle ich das einmal. Also die Geschichte beginnt mit Varka und Gulsha, die von klein auf zusammen aufwachsen, wie zwei Zypressen in einem Garten. Und das ist auch, also die zwei Zypressen, das kommt immer wieder. Diese Bilder kommen immer wieder. Also sie wachsen aufrecht und gedeihen wie zwei Zypressen in einem Garten. Das Gartenmotiv ist auch immer wichtig. Also letztlich steckt da immer der Paradiesesgarten irgendwo dahinter. Und von dem man kommt und zu dem man auf einer höheren Ebene wieder hin will. Also daher kommen die Gärten immer wieder vor.
Ist eines von den Kindern aufgenommen?
Bitte?
Ist eines von den Kindern
aufgenommen? Nein, erzähle ich gleich. Das ist eben jetzt anders. Also sie wachsen gemeinsam auf, nämlich weil ihre Väter Hilal und Humam, das sind die Häupter des Stammes dort, das ist also ein ziemlich großer Stamm, die Bani Sheba heißen die, und die Väter sind Brüder. Und die Kinder lieben einander schon von frühester Kindheit an. Also Genau. Also es ist ein sehr enges Verwandtschaftsverhältnis. Enger als wir es bei den anderen Geschichten hatten.
Naja, wenn das so persisch so alt ist,
ja.
Da ist ja noch die Blutsbindung.
Ja, genau. Genau, das ist noch ganz, ja. ganz stark. Und Und zwar, sie sind also so, sie lieben einander so von Kindheit an, und wird deutlich gesagt, wie es das so zuvor noch niemals gegeben hat. Das wird auch immer wieder wiederholt. Also es ist etwas ganz Besonderes. Es ist eben nichts, was normalerweise vorkommt, sondern es ist aus dem herausgehoben, es ist einzigartig. Und mit 10 Jahren, als sie dann 10 Jahre alt sind, werden sie einem Lehrer anvertraut. Also jetzt sitzen sie sozusagen bei dem Lehrer und lernen auch sehr fleißig, aber kaum ist er abwesend, der Lehrer, also dann sind sie nur ganz mit ihrer Liebe zueinander beschäftigt und sich das zu sagen. Und bald nascht er den Zucker von ihren Lippen, bald sie ihn von den seinen. So, die kleinen Bilder dazu. Und mit 15 Jahren sind sie so lieblich anzusehen wie 2 Sonnen oder wie Perlen in der Muschel. Und Walker ist mittlerweile ein kraftvoller junger Bursche, tapfer im Kampf, und die Gulscha anmutig wie eine Göttin, und der Blick ihrer schwarzen, pfeilschießenden Augen spricht nur von ihrer Liebe zu Walker. Und die Eltern wachen behutsam über die Liebe der beiden und wollen absolut nicht dulden, dass die jemals getrennt werden. Also anders als bei den Geschichten, ganz anders bei den Geschichten. Also die sind ganz darauf bedacht, dass da ja nichts dazwischen kommt. Zärtlich, diese Liebe ist also ganz zärtlich, aber auch ganz, ganz rein und unschuldig. Und zugleich aber auch brennend wie Feuer und aber auch zutiefst schmerzvoll zugleich. Auch tiefes Herzeleid. Weil ich jede Minute der Trennung oder jedes nicht noch enger beisammen sein zu können, ist zugleich auch tiefstes Leid. Überhaupt jetzt dann in dem Alter, wo sie dann jetzt 16 langsam sind, ist es so, dass dieses tiefe Herzeleid eigentlich immer stärker wird. So stark, dass es sich geradezu zu verzehren scheint. Also die Wangen werden fahl und gelb und sie magern ab und weiß Gott was. Also es ist, die Eltern merken also irgendwie, man muss jetzt schauen, dass möglichst bald Hochzeit ist. Es ist an der Zeit, weil sonst vergehen die noch vor lauter Liebe zueinander. Und das heißt also, es werden die Hochzeitsvorbereitungen getroffen. Es werden alle Leute eingeladen, sie sind ja die Führer des Stammes, also sie sind reich und mächtig, und also ein großes Fest soll gefeiert werden, und mitten in diese Festivität hinein kommt der Überfall von Nomaden, ein anderer Stamm überfällt das Ganze, und aber auch nicht ganz zufällig. Auch nicht ganz zufällig, weil der Herrscher dieses anderen Stammes, der Bani Daba heißt der Stamm, und ihr fürstlicher Anführer heißt Rabi Ibn Adnan, nicht Rabbi, also es ist kein Jude, sondern er heißt Rabi. Rabi Ibn Adnan ist ein Emir von Arabien, also einer dieser großen Stämme halt. Der hatte schon zuvor von Gulschas Schönheit gehört, weil von der wird überall erzählt im Land, und er hat bereits 5 oder 6 Mal einen Boten geschickt und um die Hand der Gulscha angehalten, und die Eltern haben das nicht einmal ignoriert sozusagen. Also er hat keine Antwort bekommen, und er hat jetzt ganz bewusst bis zu der Hochzeitsvorbereitung gewartet, weil jetzt, das ist sozusagen die letzte Möglichkeit, also wenn sie ihm es nicht freiwillig geben, dann holt er sie sich halt mit Gewalt. Naja, andere Länder, andere Sitten. Ja. Und die sind völlig unvorbereitet natürlich. Also es sind nicht einmal Wachen oder was aufgestellt. Also das heißt, dass, es ist ein großes Tohuwabohu, und viele kommen auch um bei dem Angriff, und jedenfalls der Rabbi reitet mit ihr davon.
Echt?
Ja, also er entführt sie. Und bis sich die anderen wirklich sammeln können, ist er schon weit weg. Und er will aber natürlich auch, dass die Gulscha ihn wirklich liebt. Weil sonst hat er letztlich auch nichts davon. Also es ist nicht jetzt einfach so, dass er sich über sie drüber stürzt sozusagen, sondern er will Liebe gewinnen und ist natürlich in Wahrheit keine Chance, aber sie weiß auch, dass sie keine Chance hat, da so einfach rauszukommen, weil der weiß, was er will und der wird sie halt so lange festhalten, bis sie weich geworden ist. Und so bittet sie sich eine Woche Bedenkzeit und sagt, sie will das gründlich überlegen und so weiter und das gesteht er ja auch zu und sie hofft halt, dass da bis dahin entweder sie eh schon vor Kummer gestorben ist, weil sie getrennt ist von ihrem Warka oder dass er sie befreien kommt, wie auch immer. Also sie schindet halt einfach ein bisschen Zeit raus und natürlich klar, also der Warka mit den beiden Vätern, also mit seinem eigenen Vater und mit dem Vater der Gulscha und mit dem ganzen Heer ziehen sie hinaus und machen sich auf den Weg, um die anzugreifen und die Gulscha zu befreien. Und es gelingt ihnen dann auch, also sie aufzufinden und sie stoßen also auf den Stamm der Banitaba und es kommt zum Kampf. Also zwei Heere eigentlich, die da aufeinandertreffen und der erste, der also vorangeht und den Kampf wirklich direkt mit dem Rabbi Ibn Adnan wagt, ist der Vater Warka. Also der Warka will sofort voranstürmen und sagt, jetzt warte mal, jetzt lass mich einmal. Und er stürmt voran und es ist ein langer und schwieriger Kampf, aber der Rabbi Ibn Adnan ist der Stärkere und er tötet den Vater. Und das ist auch sehr anschaulich geschildert, also mit einem Schwerthieb mittendurch, also gleich der Länge nach durchgespalten. Das kommt auch öfters vor drinnen bei den Kämpfen. Und jetzt ist natürlich der Warka dann nicht mehr zu halten, das ist klar, also jetzt seine Gulscha will er haben und den Vater rächen und er reitet also vor und sie kämpfen wirklich, es ist total ausgewogen, der Kampf, er geht hin und her, die Speere sind schon zerbrochen, zum Schluss sind schon die Schwerter auch zerbrochen und sie kämpfen immer noch mit irgendwelchen Prügeln, zum Schluss mit irgendwelchen Keulen. Bis ganz am Ende, wo sie schon nichts mehr haben, offensichtlich der Arabi irgendwie der körperlich Stärkere ist und ihn bei der Gurgel packen kann und ihn niederwirft sozusagen und ihn fesselt und sagt, so, jetzt bist also du dran, jetzt kann ich dich töten. Und der Warka bittet ihn aber nur eines noch, er möchte vor seinem Tod noch einmal die Gulscha sehen. Und dann möge er ihn töten vor ihren Augen. Und auf das geht er ein, das ist ihm gar nicht so ungelegen, irgendwie, das sozusagen, dass sie dann auch definitiv sieht, aha, Brillen halten auch nichts mehr aus heute. Also gesteht er das zu und es ist aber noch immer Schlachtgetöse rundherum, also er kann nicht sofort wegreiten und sie holen oder was. Und in der Zwischenzeit hat sich aber die Gulscha selber schon hinausgeschlichen aus dem Zelt, aus dem Serai, aus dem Damenzelt sozusagen, hat sich eine Rüstung angezogen, Schleier drüber, Helm drüber, ein Pferd geschnappt und ist aufs Feld hinausgeritten, weil sie es ja nicht mehr aushält. Also was da los ist, sie hat Angst um ihren Warka und will wissen, was da passiert ist und sie sieht also jetzt, dass der Rabbi den Warka in Gefangenschaft genommen hat und dass das höchste Gefahr ist und sie reitet also auf ihn zu und der Rabbi rechnet mit überhaupt nichts und sie durchbohrt ihn mit einem Speer. Damit ist an sich der Warka befreit, allerdings er ist verwundet, also beide auch der Arabi vorher und schon der Warka waren schon verwundet, also der Warka hatte im Schenkel eine große Wunde durch den Speer Und der Rabbi vorher schon durch einen Pfeil vom Walker ist der Arm also an den Körper genagelt worden sozusagen. Also sie sind ziemlich bedient schon jetzt und jetzt eben die Gulscha, also gibt ihm den Rest, dem Rabbi. Aber natürlich hat der Rabbi auch Söhne. Und die natürlich schreien jetzt auch nach Rache. Also der ältere Sohn einmal stürmt los mit dem Pferd und hat aber keine Chance gegen die Gulscha. Die Gulscha, weil der Wagner ist eigentlich zu schwer verwundet, um noch kämpfen zu können. In Wahrheit wird mittlerweile auch viel Blut verloren, also er ist ganz geschwächt. Und die Gulscha ist also jetzt die Kämpferin. Und den älteren Bruder, den erwischt es eigentlich sofort. Worauf der zweite, der jüngere Bruder, natürlich auch losstürmt und dem gelingt es zumindest einmal, ihr den Helm vom Kopf zu stoßen. Und jetzt flattert das Haar auf und er erkennt erst, dass das überhaupt ein Mädchen ist und ist ganz bezaubert von ihr und verliebt sich in dem Moment in sie. Andererseits muss er aber mit ihr kämpfen, weil er wilde Kämpferin ist sie auch noch. Aber es gelingt ihm, sie gefangen zu nehmen. Und er bringt sie in sein Zelt. Und das Zelt ist natürlich schwer bewacht und herum ist klar. Und man weiß nicht, wie man sie befreien soll, weil wenn man das angreift, dort vielleicht bringt er sie dann um oder keine Ahnung. Also jedenfalls der Waka, als er wieder halbwegs bei Kräften ist, schleicht sich alleine ins Lager, schleicht sich in das Zelt hinein, im Zelt sitzt schon ziemlich betrunken der jüngere Sohn. Ist vielleicht nicht ganz so islamisch korrekt, betrunken zu sein, aber es wird ausdrücklich geschildert, also er ist ziemlich betrunken schon und sie ist halt gefesselt dort und er überlegt halt nämlich dieser Sohn, was er mit ihr wirklich tun soll. Also er weiß nicht, soll er sie lieben oder soll er sie hinrichten, weil sie den Bruder und den Vater getötet hat. Also er schwankt so hin und her. Und es gelingt also dem Wacker, sich ins Zelt hineinzuschleichen und mit einem großen Schwerthieb ist er mal ein Kopf kürzer. Und er befreit Motten. Motten. Gewesene. Also, ja, es passt zur Geschichte. Also, die Motte ist dem jüngeren Bruder gefolgt. Also, der ist ein Kopf kürzer und Waka und Gulscha können also entfliehen und kommen halt also zurück zu ihren Truppen sozusagen und reiten dann heim. Also es lebt jetzt nicht mehr der Vater von der Gulscha, der lebt noch, aber sein eigener ist ja gefallen im Kampf. Und nur ein Blödes ist noch passiert, in diesen ganzen Kämpfen schon, wie dieser andere Stamm die Gulscha geraubt hat und das also ihr Quartier sozusagen überfallen wurde. Im Zuge dessen war natürlich auch große Plünderung. Und dabei sind auch sämtliches Hab und Gut vom Wagner verloren gegangen. Also alle seine Schätze, weil er war natürlich auch sehr reich und denkt, das ist alles weg. Und auch die Schätze seines Vaters, und das ist alles, das haben die mitgehen lassen. Und das macht nämlich jetzt ein Problem. Weil jetzt hätte man sagen, ja gut, jetzt sind wieder beide da, jetzt könnte die Vermählung stattfinden. Nur ist jetzt das Problem, der Walker hat nichts mehr. Er ist jetzt eigentlich nicht mehr standesgemäß. Und das heißt, jetzt plötzlich fängt sich der Vater der Gulscha an zu sträuben dagegen, dass die Heirat stattfindet. Und ja, also du musst halt irgendwie schauen, dass du wieder zu Geld kommst. Aber schau, du hast einen Onkel im Jemen und geh dorthin, der hat keine Kinder und der mag dich eh so gerne und der wird dich sicher zum Erben einsetzen und wenn du zurückkommst und dieses Erbe mitbringst oder zumindest die Sicherheit, dass du es bekommst, dann wird das schon alles gehen. Und tatsächlich reitet der Barca hin in den Jemen, schon wieder mal in den Jemen, also nach Sheba, Saba, in diesen ganzen kosmischen Weisheiten, die dahinter stecken, die Planetenweisheiten, also sieben, da steckt die sieben Zahlen, in Saba ist die sieben Zahl, also das ist immer verbunden mit einer Einweihung in die Planetenweisheiten. Also dort geht er hin, wird natürlich sofort wieder in Kämpfe verwickelt, weil gerade ist dort das Schloss oder die Burg seines Onkels belagert von feindlichen Stämmen. Aus Bachrhein und aus Aden sind Stämme gekommen und die machen ihm halt alle streitig und sie haben mittlerweile den Onkel gefangen genommen und im Grunde muss der Walker jetzt dafür sorgen, dass er diese beiden Heere also niederschlägt und den Onkel befreit und das gelingt ihm nach langen Mühen auch und der Onkel ist natürlich jetzt erst recht glücklich und setzt natürlich den Walker als seinen Erben ein. Und nur es ist halt einige Zeit verstrichen, weil die Kämpfe haben doch längere Zeit gedauert. Das wird also sehr, sehr ausführlich geschildert, wie das alles hin und her wogt und so weiter. Und endlich kann er aber dann zurückziehen, also schwer mit Schätzen beladen, mit einem ganzen Gefolge, das er mitbringt. Naja, was hat sich in der Zwischenzeit aber zu Hause abgespielt? Naja, zu Hause hat sich abgespielt, dass mittlerweile der König von Syrien, der auch schon von der Schönheit der Gulscha gehört hat, dort vorbeigekommen ist und sie dann auch wirklich gesehen hat und so bezaubert ist von ihr, dass er um ihre Hand anhält und praktisch unerschöpfliche Schätze dafür bietet. Naja, und da werden wir halt dann langsam schwach ein bisschen, nämlich die Eltern und versprechen ihm also, ja, er kriegt sie, weil wer weiß, ob der Walker jemals zurückkommt und ob er wirklich die Schätze kriegt. Also, und bis jetzt ist er immer noch nicht da. Also, aber da haben wir einen sicheren, guten Heiratskandidaten, weil der Reichtum ist unermesslich, dieses Königs von Syrien. Also verspricht man sie diesem König von Syrien. Und natürlich, die Gulscha ist tief, tief unglücklich. Das ist ganz klar. Also, das ist überhaupt so ein wichtiger Teil dieser Schilderungen immer. Kaum sind die einmal irgendwo getrennt, also fängt das größte Herzeleid an. Und das ist schon, in der Schule war das schon, also bei den Lehrern, wenn sie sich auf die Arbeit konzentrieren mussten, obwohl sie fleißig und gut drin waren, aber nur, dass sie sich nicht ausschließlich miteinander beschäftigen können, tut schon weh. Also, irgendeine Seelenerregung für was anderes aufzuwenden, ist einfach Schmerz. Und erst recht, wenn so eine Trennung stattfindet. Der König von Syrien nimmt sie halt dann mit und sie erzählt ihm aber auch ganz offen, dass sie eben den Walker liebt und nie vergessen wird. Und also es ist eben der Abend, wo er wirklich ihr beiwohnen will, sozusagen, und aber eben auch trotzdem mit sehr viel Zartgefühl und Feingefühl. Also er überfällt sie nicht einfach oder irgend sowas, sondern er hört sich das auch an und merkt, dass sie wirklich so unsterblich in den verliebt ist, dass er sagt, ich werde dich mein Leben lang nicht anrühren, ich bin zufrieden damit, wenn ich dich ansehen darf. Punkt. Also
Großer Respekt.
Und inzwischen die Eltern haben schon Botschaft bekommen, der Walker wird bald zurückkehren. Ja, was tut man jetzt? Also, man kann ihm das nicht gut sagen, dass man sie verheiratet hat an den König von Syrien, weil erstens wird er sich hinreiten dort und das bringt also viel Unruhe in die ganze, das ist gefährlich und was weiß man. Also ähnlich jetzt wie in der anderen Geschichte, man täuscht vor, dass sie umgekommen sei, dass sie tot sei. Und zwar initiiert das wirklich der Vater ganz allein zunächst einmal, also mitten in der Nacht, mitten in tiefster Nacht schlachtet er einfach ein Schaf, hüllt es in Leinentücher ein und dann erhebt er großes Klagen und Wehklagen, das weckt auch seine Gattin auch nicht einmal, die weiß, was genau ist. Und ja, also die Gulscha ist gestorben und also das Wehklagen geht immer weiter, der ganze Stamm wehklagt, aber keiner weiß eigentlich die Wahrheit. Und es wird auch ein großmächtiges Grabmal aufgebaut und sie wird feierlich bestattet, das Schaf nämlich. Und dann kommt tatsächlich der Warka zurück mit seinem ganzen Gefolge, reich beladen mit Schatzkisten voller Edelsteine und Gold und weiß Gott was alles. Und erfährt jetzt, dass seine Gulscha gestorben sei. Worauf er sofort eigentlich ohnmächtig zusammenbricht, wie vom Blitz getroffen. Und als man ihn dann endlich nach einiger Zeit wieder munter bekommt und beginnt halt sein großes Wehklagen und er bricht sogar noch einmal zusammen, ist wieder mindestens über einen Tag lang ohnmächtig und dann endlich führt man ihn also bis zu dem Grab hin, dass er das auch wirklich selber persönlich sieht und möchte sich dann natürlich daraufhin auch selbst das Leben nehmen, weil für ihn ist das Leben sinnlos. Und es kommt aber dann ein junges Mädchen, das aus irgendeinem Grund die Geschichte mitbekommen hat, die wirklich gelaufen ist, also die irgendwie eingeweiht ist in die Geschichte. Und die klärt ihn vorsichtig über die Wahrheit auf. Und er glaubt es natürlich zunächst einmal gar nicht. Er glaubt, sie will ihn nur irgendwie trösten. Und weil der Vater der Gulscha hat schon gesagt, ja schau, es gibt doch so viele schöne Mädchen da und du kannst jede kannst du haben, welche du nur willst. Und ich als Stammesführer kann das sowieso arrangieren. Also, aber er will halt keine. Und dieses eine Mädchen sagt ihm die Wahrheit und schließlich öffnet er wirklich das Grab und schaut nach einfach und findet dann wirklich das Schaf da drinnen und dann stellt er natürlich den Vater zur Rede, was los ist und er hat ihn betrogen und was ist wirklich passiert und naja, dann müssen sie halt beichten. Ja, also sie haben sich weitergegeben an den König von Syrien und der hat sie eigentlich zur Frau genommen. Und naja, worauf sich der Wacker natürlich aufmacht nach Syrien, nach Damaskus und ist schon fast vor Ort, wird er überfallen von 40 Räubern. Der Ali Baba war nicht dabei, es sind nur die 40 Räuber und er ist aber natürlich so ein großer Kämpfer und über so ein Räuber, die können ja nichts. Also 30 erschlägt er und 10 entfliehen dann, also die haben dann genug. Nur er wird im Kampf auch schwer verwundet und blutdriffend, also bricht er dann auch dort zusammen und wird ohnmächtig natürlich. Und zum Glück kommt kurz danach der König von Syrien mit seinem ganzen Gefolge zur Jagd vorbei und findet den blutüberströmten Jüngling in seinen prächtigen Gewändern, die er anhat, zwar blutverschmiert, aber prächtig, und er lässt ihn in seinen Palast bringen und sorgt also dafür, dass er verbunden wird und dass ihm alles Gute getan wird und eine Sklavin kümmert sich um ihn, die ganz nur für ihn zur Verfügung steht. Er weiß aber natürlich, hat keine Ahnung, wer das ist. Und als dann nach Tagen der Warka erwacht und schaut, wo er da überhaupt ist, erfährt er, also, dass das eben der Palast des Königs ist, wo er eigentlich ja hin wollte. Und der König besucht ihn auch sofort, als er die Botschaft bekommt, er ist munter geworden und begrüßt ihn also ganz, ganz freundschaftlich. Und der Warka wagt es aber jetzt natürlich nicht, seinen wirklichen Namen zu sagen. Und denkt sich, ich halte mich halt bedeckt. Und inzwischen hat der König auch der Gulscha befohlen, bitte kümmere dich um ihn, schau, dass es ihm gut geht, schick wenigstens deine eigene Dienerin dorthin, dass sie sich um ihn kümmern soll, weil dass sie selber geht, wäre natürlich nicht schicklich, aber zumindest die Dienerin, also das sorge dafür, dass ihm an nichts mangelt. Das gebietet die Ehre einfach. Und jetzt überlegt natürlich der Waka, wie er seine Gulscha sehen kann. Das ist andererseits will er natürlich auch den König nicht wirklich hintergehen, der ihn so mit großem Wohlwollen aufgenommen hat. Also wie geht das? Und zumindest soll die Gulscha einmal wissen, dass er überhaupt da ist. Also das heißt, er will der Sklavin, der Dienerin, mitgeben seinen Siegerring, weil den erkennt sie natürlich sofort, die Gulscha. Und die Dienerin sagt, nein, das wäre ganz unschicklich. Also das, so etwas kann man nicht machen, das macht sie nicht. Ja, was er grübelt weiter, was, naja, schau, bring mir eine Schüssel mit Milch, jedes Tag beim Frühstück gibt es ja eine Schüssel mit Milch oder so, und du siehst ja, wie abgemagert und ich bin, und durch den Kampf und durch die Wunde und durch meinen Kummer und mein Leid und so, wir werfen einfach den Ring dort hinein und du bringst halt dann die Schale zu ihr auch. Und wenn sie ihn dann drin findet, sagst du halt, er ist zufällig von meinem Finger geglitten. Weil sie geht ja mit den ganzen Sachen dann, was überbleibt, wieder zur Gulscha zurück. Also, naja, und so geschieht das auch. Und die Gulscha entdeckt natürlich den Ring darin und weiß sofort, dass der Varga da ist und sie muss ihn sehen. Sie muss ihn sofort sehen. Aber es muss irgendwie schicklich ablaufen. Also lässt sie ihn Botschaft bringen durch die Dienerin, er möge vor das Palasttor irgendwo gehen und sie werde sich oben auf den Zinnen des Schlosses zeigen. Also dann ist die Schicklichkeit sozusagen nicht verletzt. Na, und so geschieht es auch und sprechen können sie aber miteinander. Und das Zweite ist, dass sie auch wirklich sofort, nachdem das stattgefunden hat, ihrem offiziellen Mann, dem König von Syrien, das auch wirklich sagt. Sie sagt, das ist der Varga, er hat nur aus Scham und Ehrfurcht vor dir nicht gewagt, den Namen zu sagen, den richtigen, aber sie sagt es jetzt offen. Und naja, jetzt grübelt er natürlich, was soll er tun? Und er weiß ja von der Liebe der beiden, es ist also eine schwierige Situation, weil er liebt sie ja auch. Aber er geht so weit zu sagen, ja, ihr dürft zusammen, ich ziehe mich zurück, seid die ganze Nacht zusammen, tut, was ihr wollt. Aber er belauscht sie. Also er schaut, was, weil das lässt ihm doch keine Ruhe, aber jedenfalls, also er sagt, ja, gebt euch vollkommen der Liebe hin, wie ihr das wollt. Also er lässt alles offen. Und die zwei sprechen natürlich miteinander die ganze Nacht, aber eben es fällt nicht ein einziges unziemliches Wort von irgendeiner unziemlichen Berührung oder so, schon gar nicht zu reden. Also es ist alles so sittlich und rein, wie es der Ordnung entspricht, dass natürlich der König sehr erstaunt im Grunde darüber ist. Und so geht es jetzt die nächsten Nächte immer wieder, bis es schließlich aufgibt, sie zu belauschen, weil es ändert sich daran nichts. Und nur der Varga sagt, irgendwie kann das so nicht weitergehen. Also irgendwie müssen wir jetzt einen neuen Weg finden und ich kann den syrischen König, der mich so gut behandelt hat, ich kann nicht einfach sagen, so, ich gehe jetzt mit dir weg. Er würde es erlauben sogar, aber das geht gegen meine Ehre. Das einzig Mögliche ist, dass ich gehe für immer. Es ist die einzige Möglichkeit, die ehrenvoll ist. Und die Gulscha will ihn natürlich zurückhalten, sogar der König will ihn zurückhalten, sagt, nein, du wirst selber sterben vor Kummer und sie auch an der Trennung. Nein, er sagt, es muss sein. Es muss sein. Die Erbe verlangt es. Und es geht auch wirklich, wirklich weg und nicht lang danach stirbt er einfach an Kummer, an Liebeskummer. Und wird halt dann von irgendwelchen Reisenden, die ihn finden, begraben einmal, dort ihn am Wegrand finden, verendet sozusagen alleine. Und es spricht sich aber dann herum, dass das der Varka war und die Kunde kommt natürlich bis zum Palast, bis zum König auch und bis zur Gulscha und die bricht natürlich vollkommen zusammen. Und es gibt kein Halten, sie muss also sofort zu dem Grab dorthin und sie reist natürlich hin und legt sich auf das Grab darauf und es dauert natürlich nicht lange, bis auch sie stirbt. Der König von Syrien ist natürlich erschüttert darüber. Also. Und vor allem, weil er das alles mitempfinden und nachempfinden kann. Also er hat tiefstes, ganz konkretes Mitleid mit den beiden. Das heißt, er spürt, welchen Schmerz die durchlitten hat und das tut ihm selber unendlich weh. Und er spürt, dass er nichts eigentlich tun konnte, um die Katastrophe zu verhindern. Und das Einzige, was er halt tun kann, ist ein wirklich prächtiges Grabmal für die beiden zu errichten und die Geschichte überall im Land erzählen zu lassen, dieser großartigen Liebe von Varka und Gulscha. Und tatsächlich ist es so, dass die Geschichte im ganzen Land bekannt wird und sich dieses Grabmal geradezu zu einer Wallfahrtsstätte entwickelt. Also von allen Seiten kommen Menschen her, um diese Grabstelle dieser beiden Liebenden zu besuchen und die Geschichte in allen Einzelheiten zu hören und sozusagen zu lernen davon, was Liebe ist. Damit endet es einmal im Prinzip. Jetzt kommt ein kleiner Einschub. Den kann ich wieder vorlesen, der ist kurz, auch wenn sich das jetzt gerade zerlegt hat. So, die Klage des Dichters heißt es nämlich. Das ist nämlich so typisch, ja, dass das so eingestreut ist irgendwie dann zum Schluss. Also des Dichters Klage. Weh der lieblos kreisenden Welt, die doch keinem auf ewig die Treue hält. Man soll das Herz nicht an sie binden, denn gar nichtsnutzig ist sie und von hässlichem Antlitz. Wie viele Lieben sind geschlossen und Herzen vereint worden, die sie dann getrennt und in der Erde begraben hat. Wie viele Hoffnungen hat sie noch im Keim erstickt, wie viele Bande gelöst und wieder geknüpft. Wenn ich erzähle, wie sie mit mir umgegangen, welche Qualen und Schmerzen sie mir zugefügt hat, es würde jeder staunen, wie es mir ergangen, und hätte auf ewig Mitleid mit mir. Mir widerfuhr eine wundervollere Geschichte als diese, doch kann ich sie nicht niederschreiben. Und wäre es auch ein ganzes Leben, ich könnte jene Geschichte von Anfang bis Ende wohl erzählen, wie sie sich zugetragen, wie mich die Menschen mit ihren falschen Herzen überlistet und betrogen haben, Mann und Frau gleicherweise, sowohl alt wie jung, Städter wie Vagabunden, Adeliger wie Gemeiner. Doch all das vertraue ich lieber meinem Gott an, denn der Allmächtige wird am Tag der Auferstehung Gerechtigkeit walten lassen. Für jede Ungerechtigkeit wird er mich rächen und der Tag des jüngsten Gerichts wird Einzug halten mit meinem Triumphschrei. Das ist so ein Einschub, bevor jetzt noch eine wunderbare Wendung kommt. nach ein Jahr nach dem Tod von Varka und Gulscha kommt auch der Prophet Mohammed, Allah sei mit ihm, vorbei und hört also auch diese Geschichte und er spricht auch mit dem König von Syrien und ob man da nicht irgendwas machen könnte, ob man die nicht irgendwie wiedererwecken könnte oder ob da irgendwas möglich wäre sozusagen. Und der Prophet, Allah sei mit ihm, meint, gehört sie ordentlicherweise dazu gesagt, sagt ja, also er wird mit Allah sprechen und wenn es in seinem Willen ist, wird es möglich sein, aber es müsste dann so sein, dass er, der König von Syrien, der noch sehr jung ist, von den 60 Lebensjahren, die ihm noch vorgesehen sind, müsste er 40 für die beiden opfern, je 20. Dann könnten alle drei sozusagen noch 20 Jahre leben und das könnte er machen. Und außerdem, so als kleiner Nebeneffekt, sollten noch Möglichkeit auch sich die ganzen Juden, die da noch leben, von Christen ist nicht die Rede, wenn sich die auch also zu Allah bekennen, dann wird also die Sache gelingen. Naja, also der König verspricht das und auch alle Juden bekehren sich, weil sie auch alle also so trauern um Varka und Gulscha, dass sie also gerne bereit sind, um diesen Preis, also sie wieder zum Leben zu erwecken. Und so geschieht es dann auch. Also für 20 Jahre werden sie wieder zum Leben erweckt. Und damit endet die Geschichte. Ist also wieder eine ganz andere Variante. Sehr, sehr blumenreiche. Der Schluss ist also sehr typisch so dran gehängt irgendwo und wahrscheinlich unter Zensur zu genügen. Das hat man öfter. Das hat schon der Firdausi mit seinem Shahnameh auch gemacht. Das ist dieses größte persische Epos, das größte Epos der Welt überhaupt fast praktisch. Also weit größer als die Ilias und die Odyssee zusammen und so weiter. Also das beschreibt die persische Königsgeschichte sozusagen von den ersten Anfängern. Und zwar aber aus der vorislamischen Zeit. Also die ganze Zarathustra-Geschichte und das mit dem Jamschid, mit dem goldenen Dolch und der die Erde aufreißt. Und das ist ein monströses Werk.
Wann spielen wir es?
Genau. Wir haben einige noch vor uns, also Fahrt wird uns nicht.
Wie heißt das noch einmal? Ich kann das nicht.
Shahnameh. Das Buch der Könige. Shah ist der persische König sozusagen und Nameh ist das Buch, also das Buch der Könige.
Ist auch länger als die Mahabharata und das.
Ja. Ich schätze. Ja.
Größer als das.
Ja, es ist ziemlich ausführlich. Es gibt eine deutsche Gesamtübersetzung, gibt es von Rückert, die weiß ich. Die ist dreibändig, die ist.
Oh. Dreibändige
Übersetzung? Ja, in drei Bänden, ja, ziemlicher Wälzer. Also, aber. Der hat eben auch dann zum Schluss so irgendeine Widmung an den damaligen islamischen Herrscher geschrieben. Also das ist halt mehr so eine Zubuße irgendwo, damit das. Weil,
das ist die eigentliche Botschaft.
Ja, genau. Es ist halt eigentlich, lebt dort trotzdem sehr stark der Zoroastrismus, also das, was vom Zarathustra noch da ist, an Nachwirkungen. Und das gibt sowieso dem ganzen Persischen dort wieder einen ganz anderen Einschlag. Selbst heute ist das im Untergrund da. Obwohl natürlich die islamischen Tugendwächter sozusagen das sehr unterdrücken und schauen, dass das ja nicht irgendwie aufkommen kann, aber es ist als Stimmung da einfach. Das hängt auch sehr stark zusammen mit der Geografie, mit der geistigen Geografie sozusagen des Iran, weil es gab ja diesen, schon in der urpersischen Zeit, diesen starken Gegensatz zwischen Iran und Turan, also den turanischen Völkern, letztlich die Turkvölker, die dann den Islam übernehmen, viel später. Mhm. Und also was dann die Türken, Osmanen und so weiter werden, das sind diese Völker. Und da gab es also immer diese starke Polarität und dieser Kampf Lichtfinsternis, also Ormuz-Dariman sozusagen, diese Auseinandersetzung, die spielt halt immer eine große Rolle und steckt in der Geistesgeschichte bis heute irgendwo im Untergrund drinnen. Ja. Da deckt sich dann der Islam irgendwo drüber, in seiner besonderen Form des Schiitischen, was ja die Minderheit eigentlich ist im Islam, und gemischt aber auch mit sehr vielen Elementen trotzdem im Untergrund, die immer wieder durchkommen. Und
also das gehört eigentlich in diese Gegend, ganz ursprünglich,
ja,
hinein.
Ja, das gehört... Das
muss man sich ja gar nicht wundern.
Nein, das, richtig, nein, das gehört ganz ursprünglich in diese Gegend hinein und auch eben gerade diese Liebeslyrik oder diese Liebesepen, die sind wirklich vor allem diese persischen. Schon das Arabische auch, aber die Blüte ist, sage ich mal, das im Persischen. Mit so feinen Nuancen. Also wie gesagt, man könnte x noch wirklich gute, große Geschichten ähnlicher Art bringen. Also die vor allem groß sind durch das, wie sie diese feinen Gefühlsnuancen beschreiben, in welche Bilder sie das kleiden. Das sehen wir die Tränen. Manchmal, wenn sie ganz traurig sind, sind sie blutige Tränen, die zur Erde tropfen und dann wachsen rote Blüten daraus und dergleichen. Also das ist einfach eine unheimliche Fähigkeit, zarte Seelenstimmungen zu beschreiben, in Bilder zu kleiden, letztlich in Imaginationen zu kleiden sie und sie wirklich zu durchleben irgendwo und sich zu Bewusstsein zu bringen, aber sonst kann man es nicht niederschreiben. Also sie erforschen wirklich die Seelenwelt, kann man sagen. Und zur Zeit Zarathustras, also zur urpersischen Zeit, also des Ur-Zarathustras sozusagen, da ging es ja um die Entwicklung des Astralleibes eigentlich. Und das heißt, diese Beobachtung der Astralkräfte in mal gröberer Form zuerst, aber dann in den feineren Nuancen, das verstehen sie total. Es ist also diese Beschreibung dieser seelischen, astralischen Kräfte. Als Naturgewalten einerseits, aber als Gewalten im Menschen auch. Denn daher immer auch wieder Naturbilder, Tierbilder, alles Mögliche. Also gibt es eigene Abhandlungen darüber, was die Tiere alle bedeuten, die darin vorkommen. Kommen x Tiere vor. Auch, also das konnte ich jetzt nicht alles erzählen, wenn die zwei im Zelt miteinander sitzen, welche Tiere draußen vorbeischleichen gerade und ob die miteinander balgen oder ob die gerade schnurrend beisammen liegen oder wie auch immer. Also das ist der eigentliche Inhalt, so wirklich. Also da kleiden sich die Imaginationen in das hinein. Also letztlich kann man es nur lesen und wahrscheinlich ist es im Original noch viel, viel schöner, aber das kann ich leider nicht einmal ansatzweise. Ja, und also das heißt, das ist diese Liebesstimmung, diese feine, ganz fein nuancierte, dieses fein nuancierte astralische Erleben. Das heißt, die Liebe erleben auf dieser astralischen Ebene, aber auf der allerhöchsten, wirklich auf der allerhöchsten. Weil was natürlich fehlt, ist trotzdem noch der ganz bewusste wache Ich-Impuls. Der tritt noch nicht so hervor, der kommt auch immer mit den engen Blutsverwandtschaft und so weiter, das spielt eine große Rolle. Aber es ist wirklich das feinst geläutertste Astralische sozusagen, um das geht's. Und daher, man darf immer heute jetzt die ganze Problematik Islam und wie die da herkommen und was da ist und nicht glauben, dass da dahinter Kultur steckt, die so grob und brutal und roh ist, wie das sicher manchmal da jetzt passiert mit den Ehrenmorden und was Gott was, und das ist ja grässlich. Aber dahinter steckt eigentlich eine Kultur, die gerade im Seelischen unheimlich feinfühlig und unheimlich beherrscht ist. Das spricht ja da dauernd aus. Ich meine, bitte, der König von Syrien, ich meine, der liebt die glühend, hat Unmengen an Vermögen hingegeben für sie und hat die Größe zu sagen, ich weiß von eurer Liebe und ich stehe zurück. Ich meine, das müssen wir zusammenbringen einmal. Und das ohne Hass zu entwickeln, ohne Neid zu entwickeln. Oder das zumindest im Herzen zu bekämpfen, weil einfach ist er trotzdem misstrauisch. Und er sagt zwar, sie dürfen machen, was wollen, aber natürlich wäre er bitter enttäuscht, wenn sie jetzt das wirklich täten. Und also da sieht man, da ist ein im Grunde jahrtausendelanges Ringen, nämlich darum, Seelenkräfte reinzumachen. Und das noch ohne Ich-Kraft, noch ohne Ich-Kraft, also noch ganz individueller. Einfach durch die Verbindung mit dem Göttlichen, das oben ist letztlich. Das hilft dabei, in irgendeiner Form.
Du sagst, die Seelenkräfte ja rein zu machen. Ist es vielleicht auch, um sie rein zu halten?
Ja, ja, natürlich, ja. Ja, ja, natürlich. Weil das ist auch kein Prozess, der, wenn er mal nie fertig ist, weil in dem Moment, wo er fertig wäre, ist schon wieder die Gefahr, dass es nach unten geht. Also es ist ein beständiges Ringen darum. Ja, ja. Aber auch natürlich sich einmal rein zu machen von dem vielen Schmutz, der sozusagen aus der Vergangenheit drinnen steckt. Noch zuerst einmal. Und dann natürlich in zweiter Stufe sie dann auch wirklich reinzuhalten. Aber das erste große, letztlich als Folge des Sündenfalls, als Folge der Geschichte mit Kain und Abel, wenn wir es mit unserem Bild nehmen wollen. Also es ist schon damals einfach in der Seelenatmosphäre der ganzen Erde im Grunde ist schon etwas sehr Dunkles drinnen. Und das ist es ja gerade, was der Zarathustra als Eingeweihter eben erkennt und mit dem er in der urpersischen Zeit eben schon ringt. Und im Grunde ist es der Ahriman, der das dann verdichtet, im Grunde zu diesem Unterirdischen, wo der Hort des Bösen ist, oder sprich der Hort unserer ganzen Verfehlungen, unser ganzes aufgehäuftes Karma ist. Weil im Grunde, ich habe es ja öfter schon gesagt, im Grunde ist die Erde nichts anderes als unser aufgehäuftes Karma. Alles das, was wir durch die Versuchung halt der Widersacher, der wir nachgegeben haben, angestellt haben, das lagert einmal da als dunkelschwarzes Seelisches. Und das hart der Erlösung irgendwo. Und mit dem ringen schon die Urperser im Grunde. Die spüren da unten, das sind die Ersten, die merken da unten, ist dieses finstere Reich. Und dieses finstere Reich, das muss bekämpft, erlöst, wie auch immer werden. Es ist zuerst einmal bekämpft, ist einmal das Erste. Und der nächste Schritt ist aber dann ja eigentlich der wirklich manichäische Gedanke dann, also der Mani, der große eingeweihte Mani, der dann ein christlicher Eingeweihter ist. Also der ist ja bereits in nachchristlicher Zeit, also 3. Jahrhundert nach Christus, wieder im persischen Bereich. Wieder, also unter Shapur dem I. wird er groß eigentlich, da ist er sehr anerkannt, und dass seine Nachfolger, also der Shapur der I. war Perserherrscher, halt, Perserkönig, also lang nach der Alexanderzeit, ist eben schon nachchristliche Zeit, aber naja, eigentlich, naja, ja, Also es ist nicht viertes, sondern drittes Jahrhundert. Also es ist nicht 33, sondern 32, so in der Größenordnung. Und nur unter dem Nachfolger vom Schapur, was gründet der Schapur? Aber Gondi Schapur, dort hat er seinen Palast, also wo dann später die Akademie von Gondi Schapur herauswächst, noch bevor der Islam überhaupt anfängt, fängt die schon an. Dort wird er ja dann zu Tode gebracht, der Mani. Und, aber der hat aufgenommen eben auch dieses Prinzip des Zarathustra, also dieses Licht-Finsternis-Prinzip, das ist stark drinnen in dem Manichäischen, das aus ihm entsteht, aber eben verbunden mit dem christlichen Impuls jetzt ganz stark und verbunden letztlich dann mit den ganzen östlichen Weisheitslehren, weil er geht ja nach China und so weiter. Also das, auch der Buddhismus kommt dann hinein, also er versucht halt wirklich die gesamten Religionen dort aufzunehmen in sein System irgendwo. Und da ist ja der Kerngedanke dann eigentlich, dass sich das Licht in die Finsternis hinein opfert, um sie zu erlösen. Das ist der wahre manichäische Gedanke. Ich meine, dass das dann in den äußerlichen manichäischen Bewegungen auch nicht immer alles so gold war, wie es glänzt, ist ein anderes Kapitel. Aber da brauchen wir ja vom äußeren Christentum auch nichts reden. Da ist ja auch viel schief gegangen. Aber dieser Impuls, also der zielt eben ursprünglich im Persien eben darauf, wirklich das Seelische zu reinigen mit Hilfe eben dieser göttlichen Kraft, nennen wir es mit der Kraft des Ormuz, um das Dunkle aufzulösen und dann durch den Mani verstärkt dadurch durch die Christuskraft in mir im Grunde, die durch das einzelne Ich wirkt. Also der Impuls zieht sich durch und der ist ja verbunden mit diesem ganz feinen astralischen Liebesprinzip. Also das heißt, was die Voraussetzung ja letztlich ist, dass es leben kann, weil der Liebesimpuls kommt ja eigentlich aus dem Geistigen. Das ist das Geistige, das sich verschenkt. Aber jetzt muss es sich ja im Seelischen als nächste Ebene ausleben, in der Seelenwelt überhaupt, aber zuerst einmal in unserer eigenen Seele. Und das heißt, die große Aufgabe ist, wie mache ich die Seele bereit dafür, dass sie diesen Impuls auch wirklich aufnehmen kann, ohne ihn zu stören, ohne ihn zu verunreinigen. Und dass die Seele so zu reinigen, dass sie das aufnehmen kann, der Impuls kommt von da. Und der geht wirklich jetzt hinüber bis nach Spanien und von dort nach Südfrankreich hinauf und impulsiert dort dann den Minnesang, die ersten Minnesänger. Das ist im Grunde der Impuls, der von dort kommt. Das wäre undenkbar ohne der Grundlage. Weil das Christentum dort, und zwar welches Christentum ist es in Südfrankreich? Zu der Zeit, es sind die Katharer dort. Also die Katharer ruhen eigentlich auch auf dieser manichäischen Grundlage. Das ist nämlich das Interessante. Also die bringen genau das mit. Und diese Strömungen verbinden sich jetzt da total dort. Also gerade in Südfrankreich, da kommt das alles, das Katharische mit dem manichäischen Hintergrund, mit der ganzen Gnosis, die mitschwingt, also aus dem Orient vorne, aber verbunden mit dieser Ich-Kraft auch des durchchristeten Menschen sozusagen. Das ist wirklich der Einzelne in sich erkämpfen und erstreiten muss. Er ist der einzelne Ritter, der das machen muss. Und da geht es dann schon viel mehr sozusagen um den Christus in mir, aber nicht um den Allah da draußen. Sondern es ist nicht ich, sondern der Christus in mir sozusagen. Das heißt im eigenen Ich. Daher hängt die Gralserzählung und das alles hängt stark damit zusammen. Es gibt ja sogar Überlegungen, die sind zwar nicht sehr anerkannt, es gab einen Gelehrten, der das aber sehr genau untersucht hat, der davon ausgeht sogar, dass die ganze Gralsgeschichte aus dem Persischen stammt. Weil viele Ausdrücke darauf hindeuten und der hat das sehr genau untersucht, Anfang 20. Jahrhundert, so 1920, 1930 so ungefähr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, ich habe den Namen nicht gemerkt. Ist sehr umstritten, muss man dazu sagen. Also,
aber wer umstreitet das?
Naja, andere Gelehrte, die wieder sagen, also seine Ableitungen aus dem Persischen sind etwas gewagt. Und
ist doch interessant, dass das zu der Zeit auftritt, in der Rudolf Steiner die ansetzt, das Erscheinen des
Christus. Ja, richtig. Ja, etwa um die Zeit, also die ersten Veröffentlichungen sind so 1928, glaube ich, also das ist die erste, die ich kenne. Also er hat nämlich auch nicht viel veröffentlicht, weil es bei den meisten zurückgewiesen wurde. Mhm. Also es gibt eigentlich, aber er hat etliche Vorträge gehalten, davon gibt es wieder Mitschriften in der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft oder so. Da gibt es so Berichte jährliche, wo das gesammelt wurde, dort ist das artikuliert irgendwo. Also es gibt so Bruchstücke, aber man hat sich sonst ziemlich energisch gewehrt dagegen, ihn zu publizieren. Also das heißt, die meisten seiner Werke sind noch ungedruckt, obwohl er schon lange tot ist. Das ist die Frage, ob die jemals gedruckt werden. Wahrscheinlich haben auch die ganzen Gelehrten nicht ganz unrecht, dass er vielleicht manchmal wirklich sehr gewagt geschlossen hat, was aber jetzt wieder nicht sagt, dass das nicht eine geistige Richtigkeit hat. Selbst wenn er Fehler gemacht hat in der Ableitung, wie das zusammenhängt. Aber ein starker Impuls dürfte auf jeden Fall von dort sein, also dass das kommt. Und das ist halt eben diese geistige Atmosphäre dann, die sich gerade da in Südfrankreich jetzt so verdichtet und zusammenkommt, die dann hochbedeutsam ist eben für die ganzen Fedele d'Amore, also wo der Dante dazugehört, also diese italienischen Dichter, die saugen das auf, heben das jetzt wieder auf eine andere Ebene hinauf, aber das ist genau der Impuls von dort und die greifen ja auch auf die jetzt südfranzösischen Minnesänger zurück letztlich. Und das auf die nächste Ebene zu heben. Und andererseits ist da beim Dante auf jeden Fall, aber sicher auch bei einigen Dichtern in seinem Umkreis, eben auch der starke Templer-Zusammenhang. Und da gibt es auch wieder enge Verwandtschaften natürlich. Also erstens hängt der Integralsimpuls natürlich ganz stark mit dem Templertum zusammen. Nicht umsonst nennt der Wolfram von Eschenbach die Gralsritter, die Templeisen, also das ist ja, und er war ja auch in Jerusalem, der Wolfram von Eschenbach und war natürlich auch dort bei den Templern und hat sie sozusagen besucht, direkt im Hauptquartier, wenn man so will, also und das heißt, das ist ganz bewusst gewählt und er war sicher auch in manche Geheimnisse eingeweiht. Hat aber nicht alles preisgegeben. Muss man dazu sagen. Und das sind also jetzt alles die Schätze, könnte man sagen, das sind die Schätze, die vorhanden sind, die jetzt im 12., 13., 14. Jahrhundert radikal bekämpft werden im Grunde. Also die Katharer werden ausgerottet im Grunde. Also mit dem großen Punkt, mit dem Fall von Montségur, aber es sind dann noch welche übergeblieben, spärlich. Aber also das Montségur war sozusagen die letzte große Katharerburg, die in den Pyrenäen, die belagert wurde und die sich aber dann auch ergeben musste und eben über 200 oder 200 Katharer, die sich nicht zum katholischen Glauben als einzigen bekehren lassen wollten, nämlich eben zum kirchenkatholischen, weil sie haben sich als die wahren Christen empfunden, die hat man eben verbrannt dort. Und damit kommt es so alles irgendwie ins Rollen letztlich. Und der Niedergang der Templer dann ist der nächste Schritt halt. Also 1307 die Verhaftung dann und das Finale dann letztlich kurz darauf. Und was heißt das aber? Das heißt, damit sind ganz, ganz starke geistige Impulse einmal in die Tiefe versenkt worden, irgendwo, also in den Untergrund gegangen. Die einzigen großen Sachen, die überbleiben von den Impulsen, sind natürlich diese ganzen Parsival-Erzählung, diese Dinge, da steckt das alles drinnen, der geistige Gehalt. Oder eben auch die göttliche Komödie, wieder ein anderer Aspekt davon. Das sind alles die Früchte, die das einmal so durch die Zeit tragen. Aber der eigentliche Impuls geht jetzt einmal in den Untergrund und bereitet den Boden eben für den Christian Rosenkreuz. Und der Christian Rosenkreuz hängt, und darum haben wir ja diese Geschichten jetzt gelesen, oder ich habe sie euch erzählt, eben jetzt die von Walker und Gulscha auch, die aber letztlich hinzielt auf die Geschichte von Flor und Blanche Flor, also der roten Rose und der weißen Blume, wo wir gesagt haben, letztlich hängt es zusammen, einerseits mit der Kain- und Abel-Geschichte, mit dem Gegensatz Kain und Abel, also die rote Rose, oder der Flor ist sozusagen der Kainsohn, unten die Erde praktisch umgestaltet, während der Abel entspricht, also der Blanche Flor, der weißen Blume, die ganz im Geistigen lebt. Und es genügt aber nicht, diese Impulse sozusagen nebeneinander, getrennt voneinander zu haben, sondern der Weg in die Zukunft kann nur bestehen, sie zu vereinigen. Einmal in Menschengemeinschaften sie zu vereinigen, aber dann insbesondere in jedem einzelnen Menschen beide Impulse. Weil im Grunde ist das Abel-Prinzip eben unser eigenes höheres Ich, und der Kain ist das kleine Ich, das aber da wirksam ist und da umsetzen muss. Und es geht darum, dass das kleine Ich ganz aus dem Großen schöpft und lebt und sich damit verbindet. Und das große geistige Ich ist aber angewiesen auf das Kleine sozusagen, um hier überhaupt wirksam werden zu können. Wir könnten sonst da gar nichts machen. Also auf diese Ebene, das zielt nämlich alle diese Geschichten ab. Also sie sind auch immer ein Bild für die Liebe zwischen dem sozusagen höheren Ich und dem kleinen Ich. Und die muss wechselseitig sein sozusagen. Wenn die nicht wechselseitig ist, dann, wenn einer sich abwendet, der eine vielleicht nur nach unten und der andere nur nach oben, dann würde das schief gehen. Und da gibt es halt immer wieder alle möglichen Störfaktoren, die verhindern wollen, dass die zwei zusammenkommen. Also das, im Grunde sind das nichts anderes als Schilderungen von dem. Und der Christian Rosenkreuz soll ja laut Rudolf Steiner eben tatsächlich verkörpert gewesen sein, inkarniert gewesen sein in diesem Flor oder in dieser historischen Persönlichkeit, die der Sage zugrunde liegt. Weil natürlich hat sich dessen Leben nicht äußerlich so abgespielt, genau wie es in der Sage ist, sondern das sind auch Bilder für seinen geistigen Entwicklungszustand in Wahrheit. Wenn man rein historisch vorgehen würde, weil ja in der Sage von Flor und Blanche Flor erwähnt wird, dass eben von den beiden, dass die Großeltern von Karl dem Großen sind, dann wäre die historische Persönlichkeit hinter dem Flor in Wahrheit der Charibert von Laon. Weil der war der Vater von der Bertha der Jüngeren, Bertha mit dem großen Fuß, und die war die Gattin des Pippin des Kurzen, und das sind die Eltern vom Karl dem Großen. Also, und die äußere Lebensgeschichte von dem Charibert de Laon hat mit der Geschichte so ziemlich gar nichts zu tun, außer dass er halt auch mit Karl dem Großen was zu tun hat. Aber der eigentliche Inhalt der Geschichte ist schwer nachzuvollziehen, aber natürlich viele Lebensdetails weiß man auch nicht. Also man kennt ja nicht das, was urkundlich festgehalten ist. Also mag ja sein, dass er irgendwelche geistigen Entwicklungswege gegangen ist, die damit zu tun hatten. Da findet man aber auch bei Rudolf Steiner nichts darüber. Aber maßgeblich für uns ist auf jeden Fall, dass eben Christian Rosenkreuz in dieser Zeit, wo diese Geschichte spielt, also sie spielt zur Zeit offensichtlich Karls des Großen, also kurz davor zumindest, also das heißt, wir stehen im 9. Jahrhundert. Das ist eben die Zeit, wo kurz zuvor sich der Islam schon ganz weit bis tief nach Frankreich hinein ausgebreitet hatte, wo es ja gerade, und das alles war aber notwendig, um diese geistigen Impulse da reinzubringen. Das muss man sehen, also dass das ganz wichtig war, dass da der Islam tief eingedrungen ist. Sie sind ganz, ganz weit oben in Frankreich schon gestanden, bis dann endlich bei Tours und Poitiers vom Karl Martel geschlagen wurden und dann langsam einmal wenigstens nur Spanien hatten und dann schließlich nur mehr Granada unten und dann hat man sie wieder ein bisschen rausgebracht sozusagen. Es war also einfach ein Impuls, der als Welle kam und der im Grunde ohne dem es diese ganzen Sachen letztlich wie die Gralserzählung und das alles nicht gegeben hätte. Also das heißt, es ist ein Impuls, der entsteht aus der Verbindung des Christlichen auch mit diesen, wenn man so will, Mondenkräften, die durch den Islam weitergetragen werden, aber auch diesen Impulsen aus dem Persischen mit diesem Kampf eben zwischen Ormuzd und Ahriman, also zwischen dem Sonnenprinzip und dem Finsternisprinzip. Also das heißt, wir haben eigentlich Sonne, Mond und das Unterirdische. Das spielt dabei eine wesentliche Rolle. Diese drei eigentlich sind es. Und die müssen halt immer wieder in die richtige Konstellation immer gebracht werden. Also es ist einfach falsch, wenn eines zu lange einseitig das Übergewicht hat. Auch nicht das Christliche sozusagen in dem Sinn, wenn man nicht das Christliche im großen Sinn nimmt, dass es das eh alles in sich vereinigt. Aber es ist wichtig zu sehen, dass eben diese alten Kräfte auch eine Rolle in dem Spiel haben oder in der Entwicklung haben und noch lange haben müssen. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, naja, das ist alles veraltet und das ist vorchristlich und eigentlich müsste es weg sozusagen, sollte schon längst weg sein und das würde nicht funktionieren. Das würde nicht funktionieren, weil auch unser Christentum noch nicht das Christentum ist, das es einmal werden wird, wenn die Entwicklung gut läuft. Weil vieles davon ist noch gar nicht wirklich christlich, was im äußeren Christentum vorhanden ist. Das steht nur drauf, aber drinnen es ist es vielfach eine Mogelpackung. Das nützt einfach nichts. Also das muss uns bewusst sein, dass wir sind erst auf dem Weg dorthin. Und in der geschichtlichen Entwicklung, obwohl natürlich die Zeit dahin rast, aber trotzdem 2000 Jahre sind noch nicht die Ewigkeit. Das dauert noch. Aber das Rosenkreuzertum als solches hat eben gerade ganz besonders diese Aufgabe, diese Verbindung herzustellen. Also das heißt, eben auch sich mit dieser östlichen Weisheit total auseinanderzusetzen. Also das heißt, mit der arabischen, mit der persischen namentlich, aber auch bis von mir aus in den Buddhismus hinein, bis zurück zu den chinesischen Dingen, wo manches bis in die Atlantis zurückreicht, vom Ursprung her. Also Taoismus zum Beispiel, im Tao-Prinzip, das geht auf die Atlantis zurück. Und diese Kräfte alle müssen mitgenommen werden. Natürlich, sie müssen verwandelt und eben mit dem Ich-Prinzip, also mit dem Christus-Prinzip erfasst werden, aber sie müssen eingegliedert werden irgendwo. Und die Kämpfe gehen eigentlich darum, dass das gelingt. Ja, wir werden uns dann nächstes Mal jetzt wirklich endgültig, ich möchte halt nicht mehr damit anfangen, beschäftigen mit der Inkarnation des Christian Rosenkreuz, wo er zum ersten Mal, allerdings nur esoterisch so genannt wird, eben als Folge dieses Durchgangs durch das Stadium Flor und Blanche Flur, wo er diese Erfahrungen gemacht hat, also diese Vereinigung, die erstmals zustande gekommen ist in einer gewissen Weise und weil das ist ja das Wichtige, ich meine, alle die Geschichten da zum Beispiel gehen alle irgendwie, man könnte sagen, schlecht aus, bis da jetzt zum Schluss auf die wundersame Erweckung durch Allah, aber das ist ganz deutlich, das sitzt so hinten dann dran, das gehört eigentlich in Wahrheit gar nicht rein in die Geschichte, das ist halt die islamische Tupferl drauf, dass das erpasst und alle froh sind, aber das hat in Wahrheit nichts damit zu tun. Also in Wahrheit enden die alle tragisch irgendwo. Und die Geschichte von Florenbrausch endet nicht tragisch. Die endet eben nicht tragisch, sondern sie leben dann gemeinsam wirklich ein erfülltes Leben. Es wird Spanien christlich dadurch und dann in hohem Alter sterben sie beide gemeinsam am gleichen Tag zur gleichen Stunde. Also und das liegt eben daran, dass jetzt wirklich die Ich-Kraft da ist, die das verbinden kann. Wer diese Kraft verbinden kann, nur die wirkliche Ich-Kraft. Also da muss sie bewusst genug geworden sein. Und naja, jedenfalls ist dadurch der Christian Rosenkreuz, also jetzt darf er sich so nennen sozusagen, weil er durch diese Stufe Flora und Blanche Fleur durchgegangen ist, also durch diese Rosenstufe sozusagen im christlichen Sinne durchgegangen ist, darum darf er diesen Namen tragen im Grunde, oder darum trägt er ihn, weil das auch wirklich sein Wesensname jetzt ist. Ab diesem Zeitpunkt, weil das eine bestimmte Entwicklungsstufe ist, die er vorher erklommen hat, ihn bereit dazu macht, diesen Namen zunächst einmal esoterisch zu tragen, das heißt seiner geistigen Wahrheit nach zu tragen, das heißt nämlich nichts anderes. Und in dieser Inkarnation, die eben, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, erfolgt Mitte des 13. Jahrhunderts. No, da sind wir wieder in der ganzen Geschichte, wo das alles geschrieben wird. Interessanterweise so, also in etwa, wo die große geistige Verdunklung ist, mitten in diese Zeit hinein, weil 1250 ist so, dass eine gewisse Zeit selbst die höchsten Eingeweihten nicht in die geistige Welt schauen können. Und genau in der Zeit spielt sich die damalige Einweihung des Christian Rosenkreuz ab, die aber ganz abseits der Welt passiert sozusagen, also nicht an irgendeinem bekannten Ort, also Rudolf Steiner nennt jedenfalls keinen, er sagt, von dem Ort kann heute noch nicht gesprochen werden, später sagt er, es könnte schon bald gesprochen werden, aber es kam jedenfalls nicht dazu, kann man sich dann überlegen, wo das ungefähr gewesen sein könnte, weil es natürlich mit der ganzen Strömung irgendwo zusammenhängt. Also, und man kann dann auch immer wieder gewisse geografische Züge sozusagen auch für so einen geistigen Impuls entdecken. Also da kann man auf Spuren kommen. Und das Interessante, aber nur noch so viel als Vorschau, das Interessante ist, dass diese Einweihung und diese Inkarnation jetzt im 13. Jahrhundert einen ganz stark abilitischen Charakter hat. Einen ganz, ganz starken abilitischen Charakter. Also da ist er ganz eigentlich nur der geistigen Welt zugewandt. Das Irdische spielt überhaupt keine Rolle im Grunde. Ja, es geht so weit, dass er dann fastet und weiß Gott was, fast zu Tode. Und er stirbt das ja in sehr, sehr jungen Jahren in dieser Inkarnation. Aber das schauen wir uns das nächste Mal an. Danke.
Danke.